Ich habe in den letzten Tagen mich mit Jesus beschäftigt, ja, normal oder logisch oder so irgendwie für uns, ja, als diejenigen, die von ihm errettet und geheilt und aus der Dunkelheit geführt worden sind, herausgeholt worden sind, wo er dafür gesorgt hat, dass unsere Sünden vergeben sind und dass wir auch jetzt Zugang zu Gott haben, ja, zu unserem Schöpfer. Das ist so was Geniales und das ist so was Unglaubliches, dass man sich, wenn du da anfängst, darüber nachzudenken, ich kann dir nur sagen, du wirst an das Ende kommen und das Ende wird heißen, okay, ich glaube es. Du wirst nicht klug daraus werden, weil ich habe mich mit manchen Dingen beschäftigt und wollte herausfinden und herausfinden und herausfinden und am Ende habe ich mir gedacht, na okay, glaub es einfach. Und ich bin dankbar für all das, was ich so erlebt habe und dann, was ich glaube. Amen. Dankbar für den Glauben, den wir durch den Herrn gegeben ist, an ihn. Heute habe ich was Spezielles. Und zwar vielleicht etwas, mit dem du nicht so gerechnet hast. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht so mit dem gerechnet, mit diesem Wort. Und zwar lautet die Botschaft heute von mir, Gunst bei Gott. Gunst bei Gott. Jetzt kann man vielleicht, oder denkt der eine oder der andere, oder hat sich schon einmal gedacht, dass ein anderer, es schaut so aus, als ob er mehr Gunst bei Gott hätte als ich oder als du. Ja? So, da scheint es irgendwie besser zu laufen oder da klappt es einfach irgendwie besser. Der muss ein besonderer Liebling sein oder sie von Gott zu sein. Und da muss ich jetzt gleich dagegen reden und sagen, das ist eine große Verwechslung, die da passiert. Nämlich, auf der einen Seite gibt es Gunst oder auch Wohlwollen, kann man dazu sagen, und auf der anderen Seite ist es die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist für mich ganz dieselbe wie für jeden von euch. Da ist nicht mehr unterm Strich oder überm Strich, da haben wir alle gleich das gleiche Maß. Immer die volle Fülle der Liebe Gottes ist in einem jeden von uns. Da gibt es nicht jemand, der mehr hat oder der weniger hat. Und da ist kein Unterschied zwischen uns. Aber wozu soll dann das Wort Gunst bei Gott oder Wohlwollen bei Gott, wofür steht das dann? Aber ich muss euch sagen, ihr Lieben, selbst Jesus musste Ansehen oder Gunst bei Gott haben, nicht nur bei den Menschen. Und auf das möchte ich heute eingehen. Und zwar möchte ich beginnen oder werde beginnen in Lukas 2, Vers 52. Damit ihr das auch, dass es eine biblische Sache ist, von der ich rede. So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. So, ihr Lieben, da steht ganz einfach, ganz klar, schwarz auf weiß in meiner Bibel, dass Jesus an Weisheit zunahm. Er war damals als Zwölfjähriger im Tempel, ja, hat da diskutiert mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern und alle staunten über seine Weisheit, was der alles so am Betto hat, ja, was der alles rausgehaut hat. Sie haben selbst manche Dinge gar nicht gewusst, dass es das gibt oder das ganz anders gesehen. Und so wird hier gesagt, schreibt Lukas, dass er an Weisheit zugenommen hat, je mehr er erwachsen wurde, je älter er wurde, umso mehr auch, dass er sein Ansehen bei Gott und bei den Menschen zunahm. Wir verstehen schon, dass es eine gute Sache ist, ja, wenn unser Ansehen bei den Menschen zunimmt. Ja. Ich finde das eine gute Sache. Ja, es hat Da gibt es nur Vorteile. Wenn es zunimmt, dein Ansehen bei den Menschen, dann wirst du merken, du hast Gunst, ja? Du wirst anders behandelt, man nimmt dich anders wahr, man stuft dich anders ein. So, es ist immer gut, wenn wir Gunst bei den Menschen haben. Wer sollte sich das nicht wünschen? Ja? So, aber warum auch bei Gott? Jesus, war er nicht vollkommen, war er nicht Gott? Was gibt es da zuzunehmen, um in den Augen Gottes besser, mehr wahrgenommen zu werden? Wozu soll das so passieren, dass unsere Ansehen oder unsere Gunst bei Gott, dass das mehr werden sollte? Jesus hat seine Göttlichkeit im Himmel abgelegt. Das ist etwas, worüber wir wirklich eine Offenbarung brauchen, dass wir verstehen, was er hier auf dieser Erde, während der Zeit, wo er hier lebte und wo er seinen Dienst vollbrachte, wie er das gemacht hat und warum er Dinge so gemacht hat. Und wenn wir uns das anschauen in Philipper 2, das müssen wir verstehen, was da passiert ist. In Philipper 2, Verse 6 und 4, 6 und 8, na, das war jetzt super. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, die Rede ist hier von Jesus, ja? Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Amen. So, noch einmal, ihr Lieben, wir müssen das wirklich verinnerlichen. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren. Wie jeder von uns, auf dieselbe Art und Weise, wurde er geboren. Und in allen Dingen, die wir uns so vorstellen an uns, wie wir, genauso war er. Weil die Göttlichkeit hat er wie diesen tollen Mantel mit diesen Hermelin-Pelzen da und so, ja, das hat er alles oben am Thron niedergelegt, ja, hat ausgezogen, hat seine Krone hingelegt, hat sein Zepter hingelegt, hat seinen Mantel hingelegt und ist als Mensch auf diese Welt gekommen. So, die Göttlichkeit blieb im Himmel und er wurde total Mensch. Alles, was er tat, tat er als Mensch. Und nur so, ihr Lieben, nur so konnte er für uns ein Vorbild sein. Nur als Mensch konnte er für uns ein Vorbild sein. Stell dir vor, du nimmst dir Gott zum Vorbild. Na, wie das gehen soll, weiß ich heute noch nicht. Du nimmst dir vor, oder du siehst jetzt, Gott sitzt im Himmel, sitzt auf seinem Thron. Alle Herrlichkeit, alles ist bei ihm, alles, er ist Herrscher über Universum, über alles Leben, über alles Unbewegliche und Bewegliche, über das ganze Universum. Und wie möchtest du ihn dir zu einem Vorbild machen? Ein Vorbild, ihr Lieben, ist doch jemand, der etwas Außergewöhnliches erreicht hat. Ein Vorbild für uns Menschen ist doch jemand, der etwas geschaffen hat, der etwas geschafft hat. Amen. So, ihr Lieben, Gott musste kein Ziel erreichen, wie ein Mensch, der sich ein Ziel vorgenommen hat, denn er war schon dort. Und so ist es für uns verständlich, dass wir uns ein Vorbild nehmen von einem Menschen, oder? All unsere Jugendlichen, Kinder oder was weiß ich, wie immer, in welchem Alter sie sich gerade befinden, auch ältere Menschen, auch alte Menschen, auch Erwachsene können ein Vorbild haben. Auf irgendeinem Gebiet, mit irgendeiner Sache, denkt's nur an Sport, denkt's nur an Musik. Wie oft hört man das? Wer ist dein Vorbild? Ah, der Franz Klammer. Wer ist dein Vorbild? Ah, der Max Verstappen. Wer ist dein Vorbild? José Carreras und so weiter. Ja? Also alles Menschen als Vorbilder, wo man auch die Möglichkeit oder tief drinnen spürt, das könnte man erreichen. Aber wenn du dir Gott als Vorbild nimmst, so Jesus, weil er Mensch war, war er für uns und konnte nur er als Mensch für uns ein Vorbild sein. Und wenn wir in gewissen Situationen drinnen stecken oder sind oder uns befinden, dann gibt es diesen Spruch und jemand wird dann zu dir sagen oder vielleicht kommt es dir selber in den Sinn, ja, was würde Jesus tun? So, das kann ja nur in dem Maße gefragt werden, weil es auf der anderen Seite einen Menschen gibt, der dir als Vorbild dient und von dem du lernen kannst, wie man sich in einer Situation verhält, wie man in einer Situation mit Menschen redet, wie man mit ihnen umgeht oder wie man sich jetzt zu entscheiden hat für eine bestimmte Sache. Amen. Ja, Halleluja. So, Jesus ist unser Vorbild. Das Einzige, was uns Gunst bei Gott verschafft, das Einzige, was uns Gunst bei Gott verschafft, nachdem er auch zu Jesus gesagt hat, oder wo da in Lukas steht, dass er zunahm, das Einzige, wo wir an Gunst bei Gott und an Einsehen bei Gott mehr zunehmen können, ist, wenn wir Prüfungen bestehen. Keine Leistung, keine Anstrengung, kein besser, mehr, ja, sondern einzig und allein die Tatsache, dass wir Prüfungen bestehen. Um bei Gott an Gunst zuzunehmen, musste auch Jesus Prüfungen bestehen. Bei der Taufe empfing er den Heiligen Geist. So, und jetzt könnte man meinen, und jetzt geht's los. Aber was ist passiert? Ab in die Wüste. 40 Tage, nichts gegessen. Ständige Attacken vom Teufel. Ständig wollte er ihn irgendwie von seinem, von Gott bestimmten Weg abhalten und ablenken. Aber es ist ihm nicht gelungen. Jesus blieb standhaft. Amen. Und das könnt ihr euch vorstellen, das war wirklich eine harte Prüfung. 40 Tage ohne Essen. Die Bibel schreibt, dass ihm sogar Engel dienen mussten, weil er so am Ende war mit seiner physischen Kraft, mit seiner psychischen Kraft. Aber sein Geist war gestärkt durch den Heiligen Geist und war deshalb in der Lage, zu widerstehen. Und in Lukas 4, Vers 13 und 14, steht, nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verleiten, verließ er ihn für einige Zeit. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Ihr seht also, ihr Lieben, was in diesen Abständen passierte. Zuerst jetzt Heiliger Geist voll und voller Tatendrang und plötzlich ein Ereignis. Und du glaubst, ich bin im falschen Film. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich gerade diese wunderbare Erfahrung gemacht mit dem Herrn, habe ich gerade ganz real erlebt und gespürt, wie er mich aus meinem alten Leben, aus diesem herausgerissen hat, herausgerettet hat, aus dieser dunklen Welt mit all meinen Versagen, mit all meinen Dummheiten, was ich gemacht habe, mit all den Irrsinn und den Wahnsinn, den ich da vollbracht habe, hat er mich herausgelöst und in ein wunderbares Reich, wo die Liebe herrscht in Person von Gott, dem Vater, der die Liebe ist, hineinversetzt. Und ich bin so dankbar und ich bin so eifrig und jeden könnte ich voll zuschütten mit dieser neuen Erfahrung, mit diesem Neuen, was ich da erlebt habe, mit was diese Wiedergeburt im Geist bewirkt hat in meinem Leben. Es hat sich total alles verändert. Die Sicht verändert. Mein Reden hat sich verändert, mein Wortschatz hat sich verändert, mein Umgang mit den Menschen hat sich verändert. Unglaublich. Ich möchte, dass jeder das erlebt. So, ja, gehen wir ran, so, ja, genau, ich weiß, so geht's los. Und dann fängt man an und plötzlich passiert irgendetwas. Und du findest dich in einer miesen Ausgangssituation und du verstehst die Welt nicht mehr sozusagen. Ja? Aber so, ihr Lieben, so würde ich sagen, beinahe läuft unser Christenleben ab. Wir werden immer wieder, es wird immer wieder hinaufgehen und Freude haben. Wisst ihr? Freude kommt dann auf, wenn du gerade aus einer Wüste herauskommst und wenn du merkst und erlebt hast, wie Gott die Situationen an den Schrauben gedreht hat, damit du als Gewinner da herausgehst und nicht als Verlierer. Amen. Dass du merkst, hey, das war jetzt irgendwie... Manchmal kommt sogar der Gedanke, dass man sagt, das hat es jetzt gebraucht. Kennt ihr das? Das hat es jetzt gebraucht, sonst wäre ich da wirklich auf Abwege abgedriftet oder irgendwo in die Irre gegangen. Und danke, Herr, dass du mich da durchgetragen hast, dass ich Kraft genug habe, da durchzugehen, zu widerstehen. Und dann kommt wieder ein großer Abschnitt und wunderbar, aber wisst ihr, die nächste Sache lauert schon vor der Tür. Und ich weiß, wenn du, ich weiß nicht, wie alt man sein sollte oder könnte oder müsste, da, wo man schon ständig, also ich muss gestehen, ich habe schon viele solche Wellen in meinem Leben erlebt. Und der Grund, warum ich heute dastehe und immer mehr begeistert bin von meinem Herrn Jesus, ist auf der Tatsache gegründet, dass ich merke, wenn ich zurückschaue, alles, was passiert ist, was danach kam. Dann ist wieder was passiert, dann hat es mich wieder irgendwo reingedrückt und dann habe ich wieder gemerkt, der Herr trägt mich raus. Und jetzt bin ich wieder heraus. Momentan bin ich wieder heraus. Halleluja. Wo bist du gerade? Wenn du drinnen bist, habe ich gute Nachricht für dich. Es gibt ein draußen. Es gibt ein danach. Ja, das kommt hundertprozentig. Du wirst da drinnen nicht sterben. So schnell stirbt man nicht. Ja, So, es gibt einen danach. Das musst du wissen. Deshalb, und wenn du das in dir trägst, was Jesus für dich vollbracht hat, das hat er alles. Wisst ihr, er war ja Vorbild. Er konnte nur deshalb Vorbild sein. Er konnte nur deshalb, weil er Mensch war, unsere Sünde auf sich nehmen. Gott kann keine Sünde auf sich nehmen. Versteht ihr das? Das muss ein Mensch machen. Gott wäre auch nicht für uns gestorben. Es wäre ihm unmöglich. Ein Mensch musste für uns sterben. Amen. Ein Mensch beladen mit all unseren... Halleluja, danke Jesus, dass du gekommen bist als Mensch hier auf die Erde und dass du wieder zurückgekehrt bist. Und du sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Und aufgrund deiner Mission auf dieser Erde sitzen wir mit dir zur Rechten des Vaters. In dir, Jesus. Das sagt die Schrift, Herr. Danke, Jesus. Und danke, Herr, dass du bald wiederkommst. Amen. Amen. Ich habe das schon öfter gesagt, so, aber es ist eigentlich doch so, ich kann es nicht anders ausdrücken. Wenn man älter wird, fängt man an, sich häufiger mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und ich habe so eine Art, ich spiele dann diese Szenarien durch, wie wird es ausschauen. Und heute habe ich so gedacht, wenn ich jetzt so da liege und ich weiß, jetzt heißt es verlassen, ja, dann ist mein Gebet, dass ich mich nicht dagegen sträube, sondern dass ich sagen kann, Jesus, ich komme. Jesus, jetzt komme ich. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Die Angst, die aus einem solchen Ereignis, wenn du daran denkst, entsteht, flieht, ist weg. Klingeling, klingeling. So, ihr Lieben, wenn du schon denkst, jetzt sollte ich doch einmal nachdenken darüber, wie kann das sein? Was spielt sich da ab, wenn ich das jetzt so durchlebe und was denke ich mir, wie reagiere ich? Und es lohnt sich. Du wirst frei werden. Frei von dem Stachel des Todes. Halleluja, danke Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du uns frei machst. So wie Paulus schreibt im Römerbrief. Tod, wo ist dein Stachel? Und indem du bereit bist, zu deinem Herrn zurückzugehen, ist dein Stachel herausgezogen. Bist du frei. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Keine Angst, du hast das Gefühl, es geht jetzt ewig so weiter. Halleluja, danke Jesus. So, das war jetzt so ein Einschub. Ein persönlicher Einschub. Halleluja, danke Herr. Ich habe noch eine Sache, eine Geschichte, an der wir erkennen können, was es bedeutet, was Gott mit einem macht oder wie er das verwendet, wenn wir Prüfungen bestehen. Und da gibt es ein unglaubliches Vorbild in der Bibel, nämlich David. David wurde von Samuel zum König gesalbt, wo Saul noch König war. Und David musste 10 bis 13 Jahre ungefähr warten, bis er dann tatsächlich am Thron saß. Aber in diesen Jahren erlebte er unglaubliche Situationen von Zuständen, von Verfolgung, man hat nach seinem Leben getrachtet, seine engsten Freunde und Begleiter und Kampfgefährten wollten ihn steinigen. Und in all diesen Zeiten ist er niemals vom Wort Gottes, von dem Herzen Gottes abgewichen. Und dadurch hat er es auch geschafft, niemals gegen den Willen Gottes etwas zu tun. Amen. Und da möchte ich euch ein Wort mitgeben für euch, wie es damals David erlebt hat, nämlich in 1. Samuel 30, Vers 1 bis 6. Zwei Tage später, so eine kleine Vorgeschichte. David wohnte bei den Philistern, hat dort Unterschlupf gefunden, weil er ja von Saul, von dem König, fliehen musste, obwohl er schon gesalbt war. Egal, so war es eben. So, und die Philister, aufgrund dessen, dass er ja sich getrennt hat von den Israeliten sozusagen, haben ihm eine Stadt oder ein Dorf zur Verfügung gestellt mit seiner Sippe, mit seinem Weggefährten, mit seinen Kampfgefährten. Sie haben dort gelebt und konnten dort leben. Und dann ist es zu einem Krieg gekommen von den Philistern mit den Israeliten und David wollte an der Seite der Philister gegen seine Feinde Krieg führen, ja, kämpfen. Aber die Philister haben es ihm untersagt, weil sie ja gedacht haben, hoppala, das ist ja eigentlich ein Israeli, wer weiß, ob wir uns da nicht ein Kuckucksnest in unser eigenes Nest legen. Ja. Irgendwann, vielleicht dreht er dann um und kämpft dann gegen uns. So haben sie gesagt, geh du nach Hause mit deinen Leuten, ja, lass uns zufrieden, bleib du, geh du heim und wir werden das schon, wir machen das. Und so hat er sich auf den Weg gemacht mit seinen Leuten nach Hause, in diese Stadt, in dieses Dorf. Und was inzwischen passiert war, die Amalekiter sind in diese Stadt eingefallen, haben alles zunichte gemacht, haben alles niedergebrannt, alles zerstört und haben Mensch und Tier als Gefangene weggeführt. So, jetzt kommt er da zurück. Und dann natürlich seine Freunde und seine Begleiter und deren Familien und deren Frauen und deren Kinder waren ja auch bei den Gefangenen, wurden auch weggeführt. Sie haben gedacht, sie wurden wirklich unglaublich zornig auf ihn, dass er jetzt im Nachhinein mit den Philistern da mitziehen wollte. Warum hat er sich da nicht rausgehalten? Warum? Und hätte. Ihr kennt ja dieses Geglaube. So, auf alle Fälle hätten sie ihn beinahe gesteinigt noch. Und dann ist da diese Geschichte. 1. Samuel 30, Vers 1. Drei Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück, nach dieser Stadt. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu den rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Auch Davids Frauen, Ahimoan aus Jezreel und Abigail aus Karmel, Nabals Witwe, waren entführt worden. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und ihrer Töchter. Achtung! Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. So, ihr Lieben, wenn ich oder wenn Gott euch etwas anbietet in Bezug auf, wie reagiere ich, was mache ich in einer so einer schwierigen oder existenzbedrohenden Situation, dann habe ich nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern da habe ich nur eine Sache. Geh zu deinem Herrn. Die beste Vorbereitung und die beste Vorbereitung und das Beste, was du tun kannst, ist, wenn du in Bedrängnis bist und während einer Bedrängnis geh zu deinem Herrn. Er gibt dir wieder Mut und Kraft. Suche sozusagen Zuflucht bei ihm. Und was war Davids größte Stärke? Davids große Stärke war Lobpreis und Anbetung. Er beteiligte sich nicht an den Schlachtopfern der Israeliten. Er war in Lobpreis und Anbetung im Herrn. Er wusste insgeheim, dass diese Opfer nicht ausreichten, um seine Sünden wegzugeben, um sündlos, sündenfrei zu werden. Er wusste instinktiv, da geht es nur um ein Zudecken, aber nicht um ein Wegnehmen. Und das Einzige, worauf er sich besonnen hat, was ihm sozusagen vom Heiligen Geist geschenkt worden ist, ist die Offenbarung, dass er nur Gott loben und preisen und danken. So, wenn du in einer schwierigen Situation drinnen steckst und gesteckt hast, ja, und stecken wirst, dann kann ich dir nur eines empfehlen. Schau, schließ die Augen und lass sie toben, sagt die Schrift, lass die Feinde toben um dich herum, lass sie toben. Du bist dazu, ich habe dich dazu geschaffen, dass wir Gemeinschaft, dass wir Beziehung haben. Und schau auf mich und danke mir für dein Leben und lobe und preise mich für das, wer du bist und was du bist. Vielleicht hast du schon einmal erlebt und bist du schon daran gegangen, dir eine Strategie zurechtzulegen und wie komme ich da raus, was muss ich beachten, was kann mir helfen, Internet, bla bla, Google, bla bla, ChatGPT, bla bla, was kann mir da helfen, wo liegt die Lösung? Ich kann dir heute aufgrund meiner Erfahrung mit meinem Herrn sagen, da gibt es weder diese noch eine andere Lösung, da gibt es nur der Weg zum Herrn. Hier bekommst du einen Frieden ausgeschüttet in dein Herz, den dir nur dieser allmächtige Gott, dieser wunderbare Herr geben kann, weil er sich entschieden hat für dich und nicht gegen dich, für dich und gegen die anderen. Und deshalb kannst du beruhigt, ganz beruhigt, wenn du es schaffst, da durchgehen. In vielleicht manchmal begleitet durch einen Schweißausbruch oder durch eine schlaflose Nacht, aber immerhin, du wirst auch wieder aufwachen am nächsten Tag, ja? Und dann kannst du wieder weitergehen. Und ich kann dir eines sagen, wenn du in der Nacht dem Herrn das hinlegst und ihn lobst und preist für das, was er ist und was er für dich getan hat, dann wirst du am nächsten Tag deine Augen aufmachen und die Welt wird sich anders anfühlen. Und es wird sich anders betrachten und irgendwie hat sich was verändert. Und preis dem Herrn, ihr Lieben, ist das ganz eine einfache Sache. Es kostet nichts. Du kannst das im Liegen machen, du kannst das im Stehen machen, du kannst das im Laufen machen, nicht im Davonlaufen, im Laufen machen. Du kannst es immer und überall machen. Lobe den Herrn, meine Seele. Die beste Vorbereitung. Es ist deine persönliche Kraftkammer, dein geistliches Müsli-Riegel. Amen. Verlier nicht deine Worte, such nicht krampfhaft nach gottgefälligen Worten, nach richtigen Worten. Wie sage ich es richtig? Wie muss ich es richtig sagen, damit es auch dieser Gott, Herr, versteht? Nur so, ihr Lieben, wirst du Prüfungen bestehen und die Gunst Gottes wird dich begleiten und bei dir sein. Und bestandene Prüfungen bringen immer Gunst bei Gott. Das heißt, er sagt, gut gemacht, du hast an deinem Glauben festgehalten. Du bist mir treu geblieben. Ich habe jetzt eine großartige Aufgabe für dich. Beförderung ist der Lohn deines Durchhaltens. Und jetzt, ihr Lieben, zum Abschluss, mein letzter Vers, können wir vielleicht, nachdem wir das so gehört haben, eine Bibelstelle besser verstehen, nämlich Jakobus 1, Verse 2 und 3. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Amen. Amen. So, ich weiß, wenn du die Vorgeschichte vielleicht, wenn du das jetzt so nehmen kannst, was wir vorher geredet haben, und jetzt mit diesem Vers konfrontiert wirst, ich verstehe, dass du ohne diese Offenbarung, um was es vorher gegangen ist, wenn du das nicht hast und darüber kein Wissen und keine feste Sache in dir trägst, dass du mit diesem Probleme haben wirst. Weil wie kann man verstehen, dass ich Freude daran haben sollte, gequält zu werden, verfolgt zu werden, gedemütigt zu werden, angespuckt zu werden, geschlagen werden. Aber indem wir wissen, wie Gott darüber denkt, könnten wir Freude haben. Du musst es nicht übertreiben im Ausdruck, aber in deinem Herzen. Wenn du auch äußerlich reinschaust, als hätte man dir schon den Kopf abgeschlagen. Da schaust du nicht mehr rein. Aber wenn das so wäre, aber in deinem Herzen musst du sicher sein und fest sein, dass du daraus einen großen Sieg wegtragen wirst. Amen. Amen. Und dass es danach der Herr wartet und sagt, hey, das hast du. Jetzt bist du reif für eine andere Sache, für eine größere Sache. Und ich werde dir noch etwas mehr zutrauen und geben, was du vorher noch nicht imstande gewesen wärst, es richtig zu machen. Du hättest versagt. Aber so jetzt hast du die Prüfung bestanden. Und es wird noch eine Prüfung kommen. Und dann vielleicht noch eine. Oder schon der Abhub ins Reich des Himmels. Aber wisst ihr, ihr Lieben, wir müssen darauf vorbereitet sein. Und wir müssen es verstehen, dass es genau so immer wieder laufen wird. Und dass wir genau so immer wieder das erleben werden. Aber dass wir genau so immer wieder an der Gunst Gottes zunehmen werden. Dass wir an seinem Wohlwollen. Und uns gegenüber wird mehr und mehr und mehr werden und er wird uns mehr und mehr anvertrauen und Größeres anvertrauen. Und wir werden Größeres erleben. Größeres erleben. Wir werden, die Schrift sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und deshalb werden wir uns nicht einschüchtern lassen und nicht abhalten lassen, den Weg mit Gott, mit Jesus weiterzugehen, mit unserem absoluten Vorbild. Amen. Er ist unser Vorbild. Er hat alles durchgestanden, bis ans Ende, sagt die Schrift, bis zum Tod am Kreuz ist er seinem Plan, seinem Vater treu geblieben. Und was war die Belohnung? zur Rechten des Vaters. Ihm wurde alle Macht gegeben, über alles, was über der Erde, alles, was unter der Erde, alles, was, alles, was lebt, kreucht und fleucht, alles. Über alle Mächte und Herrschaften. So sagt die Schrift. Amen. So, ihr Lieben, wenn wir jetzt da rausgehen, ja, möchte gar nicht sagen, dass wir das morgen eventuell, es könnte schon in einer Stunde soweit sein. Ich möchte euch nicht falsche Hoffnungen hingeben. Wir müssen einfach damit rechnen, ja? So, dass, aber wir sind gerüstet, wir sind gewappnet. Wir wissen, wie wir in solchen Situationen umzugehen haben, damit wir nicht unser Leben da drinnen verlieren und schon gar nicht, oder schon, ja, aber damit wir dann als Sieger da herausgehen und dann sagen können, danke Herr, du hast mich da rausgeführt. Du hast mir unter die Arme gegriffen, du hast meinen Beinen Flügel verliehen und du hast mein Herz bewahrt und du hast meine Augen, meine inneren Augen auf dich richten lassen. Ich habe Kraft genug dazu gehabt. Danke, Jesus. Amen. 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 Danke. Amen.